redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern und gelegentlich der Florian auch Reklame für seine Auftritte macht. Hallo Florian.
Hallo, und ich habe nicht Reklame, also wenn du schon ansprichst, kann ich gerne Reklame machen. Ich habe immer Reklame.
Diese Sendung wird unterstützt von Florian Freistetters Auftritten. Besuchen Sie stets Florian Freistetters Auftritte, denn Florian Freistetters Auftritte sind sehr wertvoll.
Ja, natürlich. Ich kriege auch nichts dafür, dass ich hier mit dir quatsch. Also irgendwie muss ich das ja wieder,
ja,
das wieder
reinkriegen. Muss der Scheiß hier wieder reinkommen.
Genau. Nee, aber tatsächlich, da ja deutlich mehr Deutsche als Österreicher existieren und deswegen auch vermutlich mehr deutsche Hörer und Hörerinnen als österreichische Hörerinnen und Hörerinnen hier mithören, lohnt sich das Reklame machen diesmal vielleicht wirklich, weil die nächsten Auftritte nämlich wieder in Deutschland stattfinden.
Ach ja, du bist demnächst in Berlin.
Genau, wir treten Ende Februar am 25. und am 26. Februar treten die Science Busters seit langer Zeit wieder mal in Berlin auf. Einmal eine Vorstellung am Vormittag, so ein bisschen für Kinder, aber auch kann man auch als Erwachsener hingehen, also das ist genauso lustig. Und dann eine unserer normale aktuelle Krater, warum landen Asteroiden immer ein Krater Show, die gibt's dann am späten Nachmittag. Und dann sind wir noch in Erlangen am 27. Februar, glaube ich. Also auch die Franken dürfen uns besuchen kommen. Und danach im März sind wir, glaube ich, wo sind wir da? In Regensburg und in Ebersberg, was irgendwo bei München ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir sind sicherlich, in Österreich sind wir auch überall, in Salzburg demnächst, also eigentlich schon morgen, das wird zu knapp. Außerdem sind wir schon ausverkauft in Salzburg, das brauche ich nicht bewerben.
Mal gucken, wir noch, ich weiß nicht, ob ich so schnell auf dem Veröffentlichen schaffe, aber ja.
Post. Aber wie gesagt, Salzburg ist sowieso schon ausverkauft, da brauche ich keine Werbung machen.
Von daher.
Kann ich nur noch Neid hervorrufen. Also wenn ihr nach Salzburg kommen hätte wollen, Pech gehabt.
Pech gehabt, genau. Warte mal, wann war das?
Genau,
Berlin. Ach, da bin ich ja auch in Berlin.
Genau, ja, ich hoffe ja, dass du kommst.
Also ja, das hatte ich vor. Also.
Ja, dann wirst du auch sehen, was ist da alles, was wir da für eine coole Show machen.
Ja, ich bin gespannt. Hat Puntigam wieder dieses fürchterliche Hemd an?
Dieses fürchterliche Hemd, es gibt eine, weil das unser 10-jährige Jubiläums-Show ist, hat er quasi ein Jubiläums-Update. Aber wie gesagt, das dramaturgische Element des fürchterlichen Hemdes ist weiterhin Teil der Show natürlich.
Gut, das habe ich nämlich nur schwer ertragen zuletzt. Also das, als ich das letzte Mal in Berlin war. Aber das gehört wahrscheinlich dazu. Also Strafe muss halt sein.
Das hat einen Sinn und Zweck, dieses Hemd, ja. Also das gehört dazu. Wer übrigens fürchterliche Kleidung sehen will, aktuell laufen die Science Busters ja auch im österreichischen Fernsehen wieder. Und jeden Dienstagabend, und die Folgen gibt es dann auch weltweit verfügbar, 7 Tage lang in der Mediathek. Und ich glaube noch bis morgen Abend, also morgen ist in dem Fall der Dienstag, der 30. Wenn das dann vorbei ist, müsst ihr euch irgendwie andere Quellen suchen, die ich jetzt nicht offiziell erwähnen darf hier. Da gibt es den zweiten Teil unserer großen Wissenschaft von Game of Thrones Show. Oh. Und da gibt's, also da haben wir kleidungsmäßig alles aufgefahren, was nur auffahrbar ist. Also einer tritt überhaupt ohne Oberbekleidung auf, nicht Martin Puntigam, sondern einer, der sich's leisten kann,
äußerlich,
also ich auch nicht. Ich habe dafür ein schickes blaues Kleid an und eine lange blonde Perücke. Und also ich bin dann die Khaleesi, und dann gibt's noch, die Lisa ist ein großer, fieser Drache, und Martin Puntigam ist auch, also da haben wir kleidungsmäßig Kleidung, Perücken, Schminke, alles.
Ja, wenn man Game of Thrones geguckt hat, ist das bestimmt gut. Ich habe es leider, was heißt leider, nicht gesehen. Ich habe es
nicht. Nee, also die Shows, wir haben das schon so aufgebaut, dass du die Shows, wir haben auch eine komplette Game of Thrones Bühnenshow, mit der wir immer wieder mal auftreten. Die ist schon so aufgebaut, dass du sie auch anschauen kannst mit Gewinn, wenn du keine Ahnung von Game of Thrones hast. Also das ist jetzt nicht Voraussetzung, es ist jetzt nicht voll mit so Insider-Gags. Also das, was es an relevanter Information zu wissen gibt, um die Show zu verstehen, das kriegst du in der Show erklärt, und der Rest ist halt schöne Wissenschaft. Also ich erkläre zum Beispiel, warum dann der Winter kommt und warum er nicht kommt und warum die Jahreszeiten so chaotisch sind, und dann ist es halt im Wesentlichen Astronomie, was ich da erzähle. Also das ist schon durchaus so gemacht, dass man kein Game of Thrones Nerd sein muss, um es zu verstehen. Aber wenn man da ist, dann hat man halt noch ein bisschen extra Spaß.
Was ich ja ganz spannend fand mal war, das ist auch wieder, weiß ich, bestimmt ein Jahr her oder so, oder war so ein Thread auf Twitter, wo sich, ich glaube, das war eine Historikerin oder sowas, mal öffentlich darüber, über genau solche Serien wie Game of Thrones und dieses Rittergedöns und so, also Mittelalter-Serien, Gedanken gemacht hat, ausgehend von der Frage, sag mal, was esst ihr eigentlich den ganzen Tag und wer baut das an? und hat dann mal so vorgerechnet, dass also im Mittelalter, dass es also ein ganzes Dorf gebraucht hat, um nur einen einzigen Ritter am Leben zu halten, inklusive Ausrüstung und Ernährung und so weiter. Und hat sich jetzt fürchterlich darüber aufgeregt, dass in diesen Serien praktisch keine Landwirtschaft stattfindet, jedenfalls nicht in dem Umfang, in dem sie stattfinden müsste, um diese riesigen Horden mit diesen fürchterlich modernen und guten Waffen ausstaffieren zu können.
Was die Fernsehserie angeht, kann das durchaus sein, aber wenn ich mich an die Bücher erinnere von Game of Thrones, da spielt das durchaus auch eine Rolle. Also das ist dann teilweise auch ein Handlungselement, dass halt ihnen die Lebensmittel irgendwo ausgehen und dann müssen die Rittersleute und die Herrscher aus dem Reichen, aus der Kornkammer quasi des Reichs ankommen und dann die haben dann extra die Seiten gewechselt, damit sie dann irgendwie die Stadt dann noch irgendwie entsetzen konnten und irgendwie anderer ist irgendwie befördert worden, weil das irgendwie ein Schmuggler war, der dann irgendwo durch irgendeine Belagerung irgendwie Lebensmittel durchgeschmuggelt hat, weil halt die auch schon am Verhungern waren. Also das, zumindest in den Büchern kommt das durchaus vor, dass eben die Nahrung und die, dass wenn die dann irgendwie durchs Land reisen, dass dann irgendwie die ganzen Bauern tot sind und dass nichts mehr zu essen da ist und so. Also das ist durchaus, in den Büchern ist es relevant.
Authentischer sozusagen die Literatur. Ja. Kommen wir zum Weltall. Was gibt's Neues?
Ja. Was gibt's Neues? Ja, ich bin dadurch, dass ich jetzt momentan gerade wieder so viel unterwegs bin, jetzt wirklich up to date, was da jetzt Großes passiert. Es ist aber, glaube ich, auch im Januar, jetzt gab's keine so richtige Mega-Meldung aus dem Universum. Also nicht jetzt irgendwie so den Riesenknaller, über den jetzt alle sprechen müssen.
Kann es sein, dass irgendwie der Jahresanfang, also ich fand das auch bei allen möglichen anderen Meldungen, kann es sein, dass so zum Jahresanfang der Spektakularitätsgrad der Publikationen ein bisschen abnimmt?
Nee, ich glaube, es sind einfach nur die ganzen versoffenen Journalisten, die da irgendwie noch von Silvester verkatert sind. Die brauchen dann erstmal eine Woche oder zwei. Nee, also es gab schon was. Also es gab gleich ganz zu Jahresanfang, in den ersten paar Tagen, kam eine neue Arbeit raus über den hatten wir schon mal, diesen Dyson-Sphären-Stern. Da ist jetzt quasi es ist der Stern, der vor 2015 im Herbst, da haben sie einen Stern entdeckt, der hat die Helligkeit so komisch ändert, dass man keine der gängigen Erklärungen, warum Sterne Helligkeiten ändern, hat gepasst und die so nebenbei in einem Interview erwähnte Möglichkeit, dass da die wie Aliens irgendwie sind und irgendwas rumbasteln um den Stern, so riesengroße Hüllen, um die Energie des Sterns aufzufangen, also Science-Fiction-Kram, die hat dann natürlich mega Schlagzeilen gemacht und dann hat den Stern weiter untersucht und hat halt immer noch hat nie wirklich eine vernünftige, passende Erklärung gefunden, was jetzt dafür sorgen könnte, dass dieser Stern jetzt sich so verhält, wie es tut. Und jetzt, wie gesagt, kam Anfang des Jahres eine neue Arbeit raus, die tatsächlich jetzt zeigt, dass es, also es ist immer noch nicht hundertprozentig raus, was es ist, aber es ist auf jeden Fall klar, dass es irgendwie so diese Dyson-Sphäre, die ist jetzt mit dieser Arbeit tatsächlich widerlegt.
Tja.
Und wenn du da mehr wissen willst, kann ich das gerne erzählen, da habe ich was drüber geschrieben, aber ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, also das sind aber die Themen, wo ich zumindest irgendwie in meiner Wahrnehmung schon so viel gehört habe, dass ich sie, dann denke mir, das weiß eh jeder, aber vermutlich weiß das auch nicht jeder. Also.
Ja, aber das ist ja bei jedem Thema so, dass es nicht jeder weiß. Ja. Ich hab auch ein sehr schönes Science-Fiction-Ding gefunden, die Überschrift, die hat es mir sehr angetan, die lautet Forscher lösen Traktorstrahlproblem.
Ja, die habe ich auch gesehen.
Mein lieber Herr Gesangsverein, dachte ich. Ja, nee, stellt sich aber dann raus, britische Wissenschaftler haben rausgefunden, wie sie etwas größere Objekte als früher schweben lassen können. Und das machen die nämlich nicht mit irgendwelchen komischen Strahlen wie auf der Enterprise, sondern mit Schall. Und konnten,
schreien, komm her!
Genau.
Ganz laut.
Und haben es aber bisher nur geschafft, Styroporkörnchen von 1,6 Millimetern schweben zu lassen damit. Und das machen sie, indem sie Lautsprecher auf eine spezielle Weise anordnen und dann einen, schreiben sie, Mini-Tornado aus Ultraschallwellen erzeugen, der Schub von allen Seiten auf dieses Styroporkügelchen gibt. Was sie bisher nicht geschafft haben, ist, größere Objekte schweben zu lassen, weil größere Objekte den Schallwellen mehr Angriffsfläche geben und darum dann von den Wirbeln aus dem Fokus dieses Traktorstrahls rausgeschossen werden. Dann haben sie ein bisschen rumgespielt und haben jetzt festgestellt, dass die Wellenlänge des Traktorstrahls die Objektgröße begrenzt. Und haben halt jetzt, was machen sie jetzt? Die verändern jetzt die Drehrichtung der Schallwellen im Millisekundentakt, was ich schon per se total faszinierend finde, Drehrichtung von Schallwellen zu verändern und dann auch noch im Millisekundentakt. Und damit haben sie es immerhin geschafft, das Ganze um eine Größenordnung anzuheben, nämlich können jetzt 1,6 Zentimeter Durchmesser große Styroporkügelchen am Ort halten.
Ja.
Und das finde ich schon mal ganz cool. Natürlich steht ganz am Ende steht dann auch und vielleicht in ferner Zukunft auch Menschen schweben lassen. Muss man ja,
1,6 Billionen Kilometer große Styropor-Raumstation ins genau. All schießen.
Was sie aber tatsächlich als Anwendungsfall skizzieren, ist Arzneimittel innerhalb des Körpers nicht invasiv zum Zielort transportieren zu können damit.
Ja, musst du da hier einen Schalltornado in deine Blutgefäßen machen, oder
wie? Ja, irgendwie. Und da ist dann auch noch die Frage, obwohl, wenn es natürlich die Wellenlänge ist, dann werden sie wahrscheinlich nicht mit den Blutkörperchen interferieren irgendwie.
Was ich tatsächlich weiß, das ist vermutlich, das zitiere ich aus dem Gedächtnis, die ganze Arbeit, das hat so am Rande damit zu tun, du kannst dir tatsächlich irgendwie wenn du quasi auch mit Schallwellen, das weiß ich, ob es jetzt wirklich Schallwellen, also so stehende Wellen kannst du die wesentlichen erzeugen. Mhm. Schallwellen, dann kannst du halt in diese stehende Welle was reinsetzen und dann schwebt es in der Luft.
Ja.
Das hast du sicher schon mal irgendwo gesehen, da gibt es so tolle Videos irgendwie, wo du halt irgendwie, und das wird tatsächlich verwendet, diese Technik, um Arzneimittel herzustellen, weil du halt dann da quasi so die jetzt vereinfacht gesagt, die Gravitation ein bisschen ausgeschaltet hast. Mhm. Das heißt, du kannst dann da tust du irgendwie eine Chemikalie rein und eine andere Chemikalie rein und die können sich dann eben auf eine Art und Weise vermischen, wie du es in irgendwie einer normalen Labor-Petrischale, dass du es nicht hinbekommst.
Nee, sowas habe ich noch nicht gesehen.
Ich hab das vor Jahren mal irgendwo gesehen, vielleicht finde ich den Link noch raus, dann können wir das verlinken, wenn nicht, dann kann man das sicher auch irgendwie leicht sich selbst googeln, aber das ist eben auch sowas, also da ging es jetzt irgendwie nicht um, ich weiß jetzt nicht, was genau der Unterschied zwischen dem Traktorstrahldingens jetzt ist, aber das waren halt wesentlich einfach stehende Wellen, die halt dann...
Aber was für Wellen? Elektromagnetisch?
Nee, ich glaube auch Schallwellen.
Auch Schall? Genau. Nee, habe ich noch nie gesehen.
Aber
ist eigentlich also der Traktorstrahl, also der Enterprise-Traktorstrahl, ist das eine dieser Star Trek-Physik-Sachen, die prinzipiell funktionieren, man hat es nur noch nicht gebaut? Oder ist das auch eins von den Dingen, was nicht geht?
Ja, also das kommt auf an, bin ich zu wenig, oder eigentlich bin ich gar kein Raumschiff Enterprise irgendwie Nerd. Also ich habe keine Ahnung, wie das da in der Serie selbst erklärt wird, dass es funktionieren soll, also was da das Prinzip dahinter ist, wenn sie es erklärt haben. Aber rein prinzipiell, also man kann es auf zwei Arten beantworten. Man kann entweder sagen, den Traktorstrahl haben wir eigentlich schon seit 400 Jahren verstanden. Mhm. Ja, weil seit 400 Jahren wissen wir, wie Gravitationskraft funktioniert. Nimm einen Drum, tu ein anderes Drum daneben und dann ziehen sich beide Trümmer an mit ihrer Kraft. Ja, also das ist irgendwie einer der gängigsten oder
was halt wir nur noch nicht verstanden haben, ist die Gravitation zu erzeugen und zu fokussieren.
Ne? Ja, also was ich jetzt gemeint habe, ist irgendwie, dass diese Technik auch real tatsächlich einer dieser Asteroidenabwehrmethoden ist. Ja, du bist ja beim willst du Asteroiden bewegen. Und eine der Methoden, wo du quasi am wenigsten technischen Aufwand, du brauchst immer viel technischen Aufwand, aber wo du jetzt keine großen Laserkanonen oder sonst irgendwas bauen musst, dann baust du einfach ein Raumschiff und fliegst mit dem Raumschiff neben dem Asteroid her und dann hast du eine Anziehungskraft zwischen Asteroid und Raumschiff und dann kannst du den Asteroid über diese Gravitationskraft, also diesen Traktorstrahl, das heißt sogar, der Fachbegriff in den Papers heißt sogar halt irgendwie Gravity Tractor, also kannst du den halt irgendwie abschleppen, also das funktioniert. Und das, was die halt irgendwie in Enterprise machen, dann muss das halt irgendwie so ein gerichtetes Gravitationsstrahlending sein und das halte ich tatsächlich für längerfristig oder sehr langfristig unrealistisch, weil wir haben halt es gibt halt keine, nicht so wie bei der Elektrizität, es gibt ja keine Gravitationsladungen, die du halt irgendwie verstärken kannst. Sonst
ja, das ist halt die Frage, ne?
Haben wir noch nicht. Du hast halt gekrümmte Raumzeit. Du kannst halt irgendwie, du müsstest ein paar kleine schwarze Löcher irgendwie zusammenbasteln und halt jede Menge Masse nehmen, die auf Ort zusammenstecken, aber dann, also die Gravitation funktioniert halt nicht so wie die anderen Kräfte. Das ist ja das generelle Grundproblem der Physik, dass wir die Gravitation eben als geometrische Kraft, Verformung der Raumzeit ansehen und nicht eben so quantifiziert wie
als die vermittelte Kräfte. Kraft, meinst du?
Und deswegen können wir auch deswegen funktioniert halt ein Großteil, aber es hat halt die moderne Physik ist ein Großteil der Probleme, weil die Gravitation immer überall rausfällt, weil die sich nie so verhält und nie so beschreiben lässt wie alle anderen Kräfte. Und deswegen halte ich es auch für sehr unrealistisch, dass tatsächlich diese Manipulation, weil wir können dann schon Gravitationskraft manipulieren, wir können künstliche Gravitation erzeugen in einem gewissen Sinn, wenn wir halt auch wieder das Relativitätsprinzip von Einstein im Wesentlichen ausnutzen, ja, dass du halt kein Unterschied zwischen Beschleunigung und Gravitationskraft existiert, ja, also diese rotierenden Raumstationen und alles, also oder beschleunigte Raumschiffe, da kannst du wunderbar halt was erzeugen, was im Wesentlichen Gravitationskraft ist. Also es gibt
aber das ist halt auch nur innerhalb des Systems. Und dieser Traktorstrahl von der Enterprise würde ja nach außerhalb des Systems gehen, ne?
Ja, ich probiere gerade hier das zu erklären, was man quasi innerhalb des, mit dem, was tatsächlich real machbar ist. Also, und das, was du halt jetzt mit so einem beschleunigten Raumschiff oder einem rotierenden Raumschiff und so was erzeugst, das war ja genau der Knackpunkt von Einsteins Theorie, dass er gesagt hat, es gibt keinerlei Möglichkeit zu unterscheiden, ob jetzt Beschleunigung, Gravitationskraft da ist, deswegen tun wir einfach so, deswegen ist beides das Gleiche, ja. Und so ist er auf den ganzen Dreh gekommen. Okay. Und deswegen, glaube ich, ist es auch, also genau da stammt dann ja auch, das endet dann in genau dieser gekrümmten geometrischen Raumzeitgeschichte. Also ich glaube, da müsste man, wenn man da jetzt sowas Enterprise-ähnliches machen wollen würde, müsste man wirklich nochmal komplett zurückgehen zum Anfang und eine komplett neue Beschreibung der Gravitationskraft finden und nicht nur das, sondern eine, die halt tatsächlich funktioniert und die richtig ist. Also das ist halt genau das, was die ganzen Science-Fiction-Nerds immer so ungern hören, aber genauso wie Warp-Antrieb und diese ganzen anderen Geschichten und Wurmlöcher.
Ja, aber das ist ja zumindest
manche recht. Sachen sind halt tatsächlich Science-Fiction und die kann man halt dann, da ist es halt auch wenn wir noch nicht alles wissen, bei manchen Dingen können wir halt schon wissen, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht so kommen wird, wie es im Kino bei den Filmen stattfindet.
Ja, genau wie aber Warp-Antrieb ist zumindest ja rechenbar. Also das immerhin. Nee, ich hatte mal einen Physiker interviewt, der, ich glaube, der hatte auch so ein Buch geschrieben darüber und
kannst gerne jetzt auch live mit dem Astronomen reden, der auch ein Buch geschrieben hat, wo der Warp-Antrieb vorkommt und erklärt wurde. Rechnen kann man viel. Das Ding ist halt.
Ja, aber immerhin. Also dieser Physiker sagte halt, das Einzige, was garantiert nie kommen wird, was die Enterprise hat, das sind die Trägheitsdämpfer. Nein, weil Trägheit lässt sich nicht dämpfen.
Das ist halt auch das Ding, aber nee, also das ist das, der, diesen Warp-Antrieb, der gerechnet wird, denen wird es nicht geben.
Das ist richtig, davon gehe ich auch aus.
Vor allem, weil ich kann auch irgendwie, wie gesagt, ich kann aus, rechnen können ist das eine, aber du wirst halt, wenn du das rechnest, ich habe das gesagt, in meinem Asteroid Now Buch auch zusammengefasst, du kannst irgendwie ausrechnen, wie du eben irgendwie eine Raumzeitblase durch die Gegend schiebst. Ja, das ist im Prinzip eine vergleichsweise einfache Rechnung. Du musst halt im Prinzip nur die Raumzeit irgendwie formen, also du hast irgendwie zwei Enden vom Raumschiff und du musst die irgendwie beim einen Ende vom Raumschiff musst du die Raumzeit stauchen, beim anderen musst sie dehnen. Also das ist, rechnet sich ganz wunderbar. Du hast halt nur keinen blassen Schimmer, wenn die Raumzeit halt irgendwie in die eine Richtung verändern geht, das wissen wir, das ist Gravitation, das macht Masse, das heißt, du musst quasi vor das eine Ende Masse packen, dann hast du die
vor
eine
das Richtung. Andere Ende Gegenmasse.
Ja, eben, aber genau, das kannst du rechnen. Das
Antimasse.
Ist halt, du kannst hinschreiben, dann hast du halt irgendwie aber statt ein Plus und ein Minus, aber nur weil du was rechnen kannst, ist genauso wie wenn ich das sage, Holger, gib mir doch bitte 5i Euro, ja, also 5, immer die Zahl, die imaginäre Zahl 5i, ja, gib mir das, kann ich rechnen, aber du hast kein Mensch weiß, was das in der Realität sein, sondern genauso ist es eben mit dieser imaginären Masse, dieser exotischen Materie, wie es heißt. Ja, also wir haben halt diesem seltsamen Materie, die halt das Gegenteil von dem macht, was normale Materie mit dem Raum macht. Die haben wir halt exotische Materie genannt, aber kein Mensch weiß, was das sein soll. Kein Mensch weiß, wie die existieren soll.
Und worin man es transportiert. Ja.
Ja, das ist ja schon mal, das ist schon wieder ein Schritt viel zu weit. Also du hast irgendwie, das ist genauso wie die 5i Euro. Ja, du kannst das irgendwie aufschreiben, du kannst es benennen, aber es gibt nicht mal den geringsten Hinweis, dass das so etwas abseits des Bleistiftstrichs auf dem Papier irgendwo existiert. Und selbst wenn, dann brauchst du, damit das funktioniert, irgendwie fünfmal so viel wie Masse im gesamten sichtbaren Universum vorhanden ist und so weiter. Also man kann es rechnen, ja, aber wenn du es rechnest, dann siehst du halt, es ist so illusorisch, wie etwas nur illusorisch sein kann. Also ich habe dann in meinem Buch geschrieben, das wirklich Beste, was man über diesen Warp-Antrieb sagen kann, diesen, also nicht den Enterprise, sondern diesen Alcubierre-Warp-Antrieb, was man über den sagen kann, ist, dass wir noch nicht absolut auf die letzte Kommastelle zweifelsfrei gesagt haben, dass es unmöglich ist. Ja? Also das ist wirklich das Allerbeste, was du sagen kannst über das Ding.
Wäre das denn eigentlich ein Antimasse-Antrieb oder ein Antimasse-Abtrieb?
Ich habe keine Ahnung, es ist Science-Fiction. Also und vor allem, da gibt es ja noch viele mehr. Also du sitzt dann ja in so einer Raumzeitblase und du kannst dann per Definition auch nicht rausgucken, was vor dir ist. Das heißt, du hast keine Ahnung, wo du hinfliegst oder ob du da bist, wenn du stehen bleiben willst.
Aber das haben sie ja ganz gut integriert. Das finde ich, haben sie ja ganz gut integriert in die Science-Fiction-Filme, dass sie, das war ja schon bei Star Wars, also beim ersten Star Wars, wenn sie da mit Überlichtgeschwindigkeit geflogen sind, mussten sie vorher umfangreiche Kalkulationen vornehmen, damit sie nicht versehentlich durch einen Stern fliegen oder sowas, der sich ausgerechnet dann an der Position des Raumschiffs befindet, wenn das das Raumschiff auch da ist. Das fand ich schon ganz cool integriert. Also dass sie, da bin ich immer sehr begeistert von.
Wenn ist halt auch nicht, wenn du es halt mir genau nimmst, dann ist es vermutlich so, dann müsstest du vermutlich irgendwie jedes Atom irgendwo im Universum katalogisieren, weil je nachdem, wie schnell du unterwegs bist, ist es halt dann tatsächlich, macht es keinen großen Unterschied mehr, ob du auf einen Stern rauffliegst oder auf irgendein Staubkörnchen. Und dann, was noch dazu kommt, ist, wie, wenn du musst dann halt auch, da muss man halt diese ganzen Quanteneffekte bei der Gravitation dann berücksichtigen. Also wenn du irgendwie anhältst mit dem, was aus dieser Raumzeitblase, die sich irgendwie über Licht schon bewegt, wieder rauskommst, dann erzeugst du da irgendwie jede Menge Teilchenstrahlung, jede Menge Strahlung. Das heißt, dort, wo du stehen bleibst, das ist dann gleich mal kaputt, wo du vor dem du stehen geblieben bist. Das heißt, das bringt auch nicht viel und so weiter. Also da gibt es wie so das
du, ist halt mal. Kannst du solche Filme trotzdem befreit gucken? Weil zum Beispiel, natürlich. Also ich arbeite ja beim Radio und wann immer ich einen Film sehe, wo ein Radiomoderator drin vorkommt, der das Studio falsch bedient, werde ich wahnsinnig.
Nee, also das kommt drauf an. Also ich habe kein Problem mit irgendwie mit Science Fiction. Ich den Film Armageddon, ja. Den alle Astronomen hassen.
Wir bohren ein Loch auf dem Asteroiden.
Ja, also das ist tatsächlich astronomisch ist da so viel Quatsch drin, aber es ist halt einfach ein guter Film. Also es ist halt, er fetzt halt einfach, ja. Allein diese Szene, wo irgendwie die zwei Space Shuttles parallel starten, bei das ist absolut irre, zwei Space Shuttles nebeneinander hochschießen. Also es wird komplett irre, sowas zu machen.
Aber warum?
Ist wahnsinnig geil. Ja, weil du halt irgendwie, wenn dann irgendwie das eine kaputt geht, dann
mit und so weiter.
Also es ist einfach eine wahnsinnig geile Szene, wie die da hochfliegen, ja, zwei Space Shuttles hintereinander. Also, und es ist halt einfach ein wahnsinnig geiler Film. Wenn der Film gut ist, dann man muss sich halt immer darüber im Klaren sein, dass man da einen Film sieht.
Es ist halt Game Kunst, of Thrones,
was man das sieht. Ist Kunst und es muss die Realität nicht widerspiegeln, weil dann kannst du dir eine Dokumentation angucken, sondern und Kunst hat halt auch die Freiheit der Kunst, die kann halt irgendwie auch davon abweichen. Was mich ärgert ist, wenn sie auf dumme Art und Weise davon abweicht. Ja, also wenn du merkst, die haben halt einfach sich nicht mal irgendwie satzweise Mühe gegeben, irgendwas zu verstehen. Ja, also wie dieser 2012 Film, ja. Oh.
Ja.
Wenn du den anfängst, ja, hier, die Neutrinos in der Sonne sind mutiert und deswegen geht die Welt jetzt unter. Ja, das ist irgendwie so zwei Zeilen am Anfang.
Und ich dann halt auch fragst, hatten die keine Fachberatung von irgendwie?
Die hätten doch keine Fachberatung, die hätten einfach nur irgendwen, der hat irgendwie, das hast du genau gemerkt, das hat die nicht interessiert, die wollten dann ihre Special Effect Orgie ablassen und damit sie halt irgendwie irgendwas haben, haben sie am Anfang mal irgendwie fünf Zeilen irgendwas reingeschrieben, halt, ja, mutierte Neutrinos und, kennst du übrigens da gibt's eine Show von Darragh O'Brien, dem irischen Komiker?
Nee.
Aber den Typen kennst du, oder?
Auch nicht, nee. Zumindest sagt mir nichts,
also
vielleicht wenn ich ein Gesicht sehe, also ja.
Der den kennst du sicher, der ist ziemlich genial und macht auch viele so Wissenschaftsshows, also gemeinsam mit Brian Cox, dem Astronomen, also dem Teilchenphysiker, macht er in auf der BBC sehr sehr schöne Shows
und wie heißt
der den auch Darragh O'Brien, also Dara O B R I A I N.
Ah, Brian, ja, okay, Ihre.
Der ist, also der ist ziemlich genau, da fliegen auf YouTube jede Menge.
Doch, den Typen kenne ich, den habe ich schon mal gesehen, ja.
Und da gibt es eben auch eine Show, wo er, ich weiß gerade nicht, welche das ist, wo halt genau über diesen Film schimpft, dass es eben mit diesen mutierten Neutrinos so absurd ist. Der hat gemeint, man hätte den ganzen Film durch die Änderung eines einzigen Wortes viel, viel cooler machen können. Er hat einfach nur sagen müssen, hier nicht die Neutrinos sind mutiert, sondern die Latinos sind mutiert. Und dann hättest du eine komplett andere Weltuntergangsszenario machen können. Und das Beste
ist, das ist glaube ich, das, woran Donald Trump ohnehin glaubt, ne, dass die Latinos mutieren.
Ja, aber das Beste war, also die Show ist ja wirklich gut. Es war halt so eine Fernsehaufzeichnung, wo sie halt dann diese ganze Theatershow aufgezeichnet haben. Und er hat halt immer wieder in der Show zurückreferenziert auf diese eine Szene. Und dann am Schluss ist tatsächlich der Schauspieler aus dem 2012-Film, der genau diesen Satz gesagt hat, die Neutrinos sind mutiert, ist dann irgendwie aufgetreten, so mit irgendwie Maracas und irgendwie Poncho und hat dann halt diesen, den neuen Satz mit den Latinos irgendwie in der Filmszene gemacht und dann haben sie ja quasi nochmal die Kurzversion des Films in der mutierten Latino-Version gespielt.
Sehr schön.
Das war das, ja, müssen wir nochmal raussuchen, diese Show. Aber ja, also sowas ärgert mich, wenn du merkst, die haben sich da halt einfach gedacht, ach, da geht's um Wissenschaft, da schreiben wir einfach irgendwas und dass sie sich keine Gedanken gemacht haben. Aber wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, dann kann man durchaus auch halt dann. Es ist ja oft, die Realität ist ja oft auch nicht filmgerecht, ja, also halt einfach viel zu langweilig, wenn du halt irgendwie so, da musst du dich da schon wirklich anstrengen, wie halt bei 2001 zum Beispiel Stanley Kubrick, der hat sich halt dann wirklich anstrengen müssen, dass er aus der Realität was Vernünftiges rausholt, wenn du halt irgendwie Raumschiffe hast, die halt dann jahrelang durch die Gegend fliegen, ja, und ohne Schwerkraft und alles. Also dann musst du halt musst du schon wirklich sehr viel Fantasie haben, dass du da was Schönes draus machen kannst. Und ansonsten ist es halt irgendwie, drum gibt's auch überall diese eben beamen und sowas, ja, weil es halt sonst elends langweilig wäre, wenn wir jedes Mal mit irgendwo hinfliegen wollen, dann müssen die erstmal irgendwie hier 3 Tage lang im Shuttle von A nach B fliegen und so. Mhm. Also insofern verstehe ich das absolut, dass du halt um halt die Handlung, die Geschichte, die du eigentlich erzählen willst, musst du halt dann dir irgendwas ausdenken, damit du halt diese Geschichte auch erzählt bekommst. Und in der Realität kriegst du halt viele Geschichten nicht erzählen. Und deswegen gibt es ja auch Kunst, damit man halt die Geschichten erzählen kann, die man in der Realität nicht erzählen kann. Also habe ich kein Problem mit
Wo du sagst hier Künstler beziehungsweise Comedian, blabla, fällt mir ein. Ich habe mir ein Hörbuch gekauft und zwar die neue Ausgabe von Cosmos, gelesen beziehungsweise gesprochen von LeVar Burton. Das ist Geordi LaForge von The Next Generation. Hier, wie heißt er? Seth MacFarlane, Neil deGrasse Tyson, Androyen und nee, das war's, genau. Und ja, Androyen ist ja die Frau von Carl Sagan gewesen.
Ja.
Und ich habe mir das gekauft, weil Carl Sagan ist wahrscheinlich der eine Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass ich Wissenschaft angefangen habe, geil zu finden, weil ich relativ spät im Leben, tatsächlich relativ spät im Leben, halt erst Cosmos gesehen, relativ früh, da kann ich mich, weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war, es ist lange, sehr lange her, dass ich Cosmos gesehen habe, also die erste Serie aus den 70ern. War die ja, glaube ich. Und dann habe ich sein Buch The Demon Haunted World gelesen. Zu Deutsch, Der Drache in meiner Garage. Das und dann nochmal Karl Popper im Grundstudium. Aber egal. Weil Carl Sagan im Grunde dafür verantwortlich ist, dass wir diese Sendung hier jetzt machen, unter anderem.
Das war ich, wo ich dich gefragt habe.
Das stimmt, aber ohne Carl Sagan hätte ich nicht gesagt, ja, das ist eine geile Idee. Wahrscheinlich wäre ich nie so weit gekommen in meinem Denken ohne diesen Mann. Und hab gedacht, oh geil, Hörbuch, Cosmos, bla, und hab mir das gekauft und bin reichlich enttäuscht, leider.
Naja, Cosmos ist halt auch eine extrem visuelle Serie.
Also erstens das ist halt zweitens ist auch also Androyen ist, oder Druin, oder wie sie ausgesprochen wird, ist auch, so leid es mir tut, die ist halt echt alt geworden mittlerweile. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber die müsste ja auch mittlerweile 70, 80 irgendwie sowas sein. Und die Stimme ist nicht mehr schön. Alte Stimmen werden dann so brüchig irgendwie und das ist, weiß ich nicht, und ja, und die, ich weiß nicht, also ich war ein bisschen, ja, underwhelmed von dem Hörbuch. Man mag es sich trotzdem kaufen und anhören, weil ist ja immer noch Carl Sagan, aber es kommt auch in der Erzählung über das Universum, finde ich, nichts an die Erzählweise von Carl Sagan ran. Also selbst Neil deGrasse Tyson, der wirklich gut erzählt, kommt da nicht ran.
Stimmt, ja.
Also Carl Sagan ist immer noch, also der macht mir immer noch Gänsehaut, wenn ich den nur reden höre in alten Aufzeichnungen.
Ja, das stimmt, das konnte er gut.
Ja. Ja, aber wie gesagt, kann man mal darauf hinweisen. Es gibt also dieses Hörbuch, kostet irgendwie ein 20er oder 18 oder irgendwie sowas. Oder halt dieses Abo beim Hörbuch-Downloader. Aber ist jetzt nicht so, dass es mich restlos begeistert hätte. Also ich habe dann irgendwann ausgemacht, weil ich dachte, nee, kommt jetzt so viel nicht bei rum. Dann lieber die DVD-Box kaufen und Cosmos nochmal gucken. Mhm. Oder wo auch immer man das mittlerweile kauft und runterlädt.
Es gibt, glaube ich, auf Netflix oder auf Amazon Prime, auf eins von den beiden, da ist Cosmos drauf.
Ja, ich meine
Netflix.
Auch. Ja, ja. So, mehr habe ich aber auch nicht aus der Science-Fiction oder dem Universum mitgebracht, fällt mir gerade auf.
Ich hätte noch ein bisschen Universum, ich hätte aber auch hier Klopapier. Also
Klopapier ist auch schön.
Ja, benutzt du feuchtes Toilettenpapier, feuchte Toilettenpapiertücher?
Also ja.
Ja. Was machst du damit?
Die spüle ich ins Klo runter.
Genau, das weißt du nicht.
Das ist genau die Frage, die ich mir schon länger stelle. Mhm. Ich habe vor zwei Jahren mal die Pressesprecherin, glaube ich, war es, der Berliner Wasserbetriebe interviewt. Die sagte, das sollte man nicht das Klo runterspülen, würde auch draufstehen, nicht, dass man es nicht das Klo runterspülen soll. Weil nämlich die Kanalarbeiter, die würden da halt immer mal wieder so riesige Zöpfe von ineinander verdrilltem feuchtem Klopapier rauspopeln. Ja. Also und das,
dann habe ich geguckt,
es gibt halt tatsächlich, es gibt feuchtes Klopapier, da steht auf der Packung drauf, nicht runterspülen. Es gibt aber auch welches, da steht drauf, nicht mehr als 3 Stück auf einmal runterspülen. Und jetzt bin ich total verunsichert, was das angeht.
Ja, also es, ich habe jetzt hier vom Deutschlandfunk, gab es vor ein paar Tagen hier Beitrag eben genau zu dem. Da wurde hier, das ist in dem Fall hier die Kläranlage Köln-Stammheim, die sie da irgendwie, wo sie da interviewt haben. Und die haben ja gesagt, hier, da haben die eben auch, das große Problem sind eben auch die feuchten Toilettenpapier, weil das normale Toilettenpapier, das löst sich halt einfach auf. Das ist zuckerloser, das löst sich auf.
Mir hat mal ein Gas-Wasser-Scheiße-Installateur das Fachwort dafür gesagt, das flockt aus.
Ja, also das löst sich einfach auf. Das heißt, das macht dann irgendwie später bei dem Pumpen keine Probleme mehr. Also man, natürlich hast du bei jeder Kläranlage ist sowieso Filter drin, die hat mal den groben Klump irgendwie raustun. Nur halt die Feuchttücher, die lösen sich halt nicht auf. Lösen sich nicht auf, oder wenn sie sich auflösen, dann bilden sie halt so lange, lange dünne Dinger, die halt dann irgendwie Zöpfe werden, also die halt dann auch diese langen dünnen Dinger durch die Filter, durch diese Rechen durchgehen und dann sich dann hier mit Methan und anderem Zeug irgendwie, und dann machen sie da auch die Pumpen kaputt,
diese Zöpfe. Das heißt, das Interview gemacht haben, hatte sich unsere Redakteurin damals vor dem Studio fast übergeben, als sie mal zugehört hat. Ja, und dann greift der da so rein und...
Also bis jetzt hier, um deine Frage zu beantworten, ob man das jetzt darf oder nicht darf, also das soll oder nicht soll, es gibt hier keine definitiven Vorschriften, ob du das jetzt in Klo schmeißen darfst oder nicht. Ja, also es ist jetzt irgendwie nicht verboten oder halt nicht verboten. Aber es gibt eine Selbstverpflichtung der Hersteller. Ja, also es gibt einen europäischen Verband der Fließhersteller.
Ja.
Und der hat festgelegt, ab welcher Auflösungsrate man ein Feuchttuch als spülbar bezeichnen darf. Diese spülbar, da gibt es den sogenannten Sloshbox-Test.
Ja.
Ja, da schmeißt du so ein Tuch in eine Art Aquarium und das wird hier 3 Stunden lang so hin und her geschwenkt, das Aquarium. Und wenn es dann innerhalb von diesen 3 Stunden 25% der Masse verloren hat, dann sagt dieser Europäische Verband der Fließhersteller, dass es spülbar ist. Das Problem ist halt, die Wissenschaftler und die Klärwerksleute sagen halt, ja, das ist halt schön und gut, aber mit dem, was in einem Abwasserkanal zu tun hat, passiert, hat das halt nichts zu tun. Ah. Also insofern ist dieser Sloshbox, den diese Hersteller sich selbst auferlegt haben, halt komplett irrelevant im Wesentlichen. Und man müsste halt dann wirklich, also es gibt hier einen Professor Holger Schüttrumpf vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Mhm. Der hat hier es ist immer wieder erstaunlich, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für Sachen machen, ja. Also der hat hier, also die hier vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, hat im Wesentlichen ja auch ein Experiment, eine Anlage, wo er halt dann tatsächlich Toilettenpapier testet. Ja, also das ist ein Kreisgerinne, heißt das. Ja, also das ist wie eine runde Röhrenkonstruktion, wo das Wasser dann wirklich das Wasser und das Toilettenpapier endlos im Kreis rumfließen kann, weil das eben dann eher an das reale Abwasserfeeling rankommt.
Ja.
Und hier testet eben dieser Professor Schüttrumpf verschiedenste Sorten feuchtes Toilettenpapier und sagt eben auch, dass hier die Reibung in der Kanalisation nicht ausreicht, dass sich das feuchte Toilettenpapier auflöst. Die werden halt eben im großen Stücken ins Klärwerk geschwemmt und machen dann halt die Blösen. Das Problem wäre entweder, du musst da in die Klärwerke ein Schneidwerk einbauen, also dass da wirklich halt das nochmal zerhäckselt wird, was sehr, sehr teuer ist, oder halt die Verbraucher aufklären, dass sie das halt einfach nicht ins Klo schmeißen sollen.
Also gehen wir mal davon aus, dass wir demnächst Schneidwerke in den Klärwerken haben, in den Kläranlagen haben, weil die Verbraucher sich ja sowieso nicht wirklich aufklären lassen. Aber finde ich interessant, vielen Dank, weil dann fliegt das jetzt halt wieder in den Mülleimer. Ja. Interessant ist auch beim feuchten Klopapier, viele Menschen, die das nicht benutzen, habe ich festgestellt, so über die Jahre, Also das Häufigste, was ich bisher gehört habe, wenn es um feuchtes Klopapier ging, war die Antwort, ja, aber das verschmiert dann doch alles. Also falls das hier jetzt jemand hört, der sich genau diese Frage stellt, was man denn dann mit der verschmierten Fäkalien macht, nachdem man feuchtes Klopapier benutzt hat. Man benutzt feuchtes Klopapier nach dem trockenen Klopapier, wenn da nichts mehr ist oder nur noch so wenig, dass es nicht verschmiert. Hätten wir das auch geklärt. Apropos Ekel. Es gibt eine eingebildete Krankheit. Eine neue eingebildete Krankheit, die heißt Trypophobie. Schon mal gehört?
Eine erfundene eingebildete Krankheit.
Eine erfundene eingebildete Krankheit, genau so. Sie heißt Trypophobie.
Ach, von der habe ich gehört. Ist das die mit den Löchern?
Genau, das ist die mit den Löchern. Ja. Und zwar scheint das, ja, es ist ungefähr ein Jahrzehnt alt und Social Media hat's befördert. Natürlich, wie immer, wenn Schwachsinn verbreitet wird, ist Social Media ja ganz vorne dabei. Die Trypophobie soll sein eine Aversion gegen den Anblick von Poren und Lochmustern. Ja, die je nach subjektivem Empfinden, je nach subjektivem Betroffenheitsgrad von Ekel bis zu tatsächlicher Angst reichen soll. Das soll passieren bei Sachen wie Schwämmen, Honigwaben oder der Angstgegner der Trypophobiker sind Lotuspflanzenkapseln. Die sehen so ein bisschen aus wie Duschköpfe. Ich weiß nicht, ob du die so vor Augen hast.
Ich weiß, wie die aussehen, ja.
Und das Ding ist so modern geworden, dass in der aktuellen Staffel von American Horror Story Killer Clowns, Donald Trump und Tropophobie, oder wie habe ich es genannt? Nee, Trypophobie, Verzeihung. Also Donald Trump, Killer Clowns und Trypophobie sind Leitmotive der aktuellen Staffel von American Horror Story. Und da haben dann ein paar amerikanische Wissenschaftler mal gedacht, gucken wir doch mal, was da dran ist, und haben mal wieder Probanden Bilder gezeigt, und zwar von Angst und Ekel auslösenden Sachen, und haben gemessen, was man so misst, wenn es um Angst geht, nämlich Herzschlag, Atemfrequenz, Pupillenweite. Bei gefährlichen Tieren, also haben Pupillengröße gemessen von gefährlichen Tieren, Lochmustern und neutrale Motive, die gezeigt wurden, stellt sich raus, bei Lochbildern zeigen sich keine Reaktionsmerkmale von Angst, sondern ausschließlich Reaktionsmerkmale von Ekel. Weil nämlich brauchst keinen Fluchtreflex, also das heißt, der Herzschlag geht nicht hoch, die Atemfrequenz geht nicht hoch, sondern der Körper macht zu. Also Atemfrequenz sinkt, Herzschlag sinkt, Pupillen ziehen sich zusammen. Das heißt, Trypophobie ist vielleicht ein Ekel, aber mit Sicherheit keine Angst und damit auch keine Erkrankung.
Ja, also
mit Sicherheit ist jetzt auch davon, die Frage, ne? Aber ja.
Also ich habe vage davon gehört, dass halt irgendwie Leute gibt, die halt irgendwie das eklig fanden, aber das halt irgendwie soll's. Weil es gibt ja immer.
Ich stelle mir das schon sehr schön vor, so einen eingebildeten Kranken, dem du dann so eine Lotuspflanze hinhältst, der dann wegrennt.
Aber das ist ganz lustig. Ich habe vor ein paar Jahren mal, da gab es vermutlich so, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber da habe ich irgendwann mal ein Interview gehört, ich weiß jetzt gar nicht, mit wem das war, entweder das waren auch Wissenschaftler oder es waren Betroffene, da ging es um dieses OCD, also dieses Obsessive Compulsive Disorder.
Was ist das denn?
Heißt das so?
Was ist denn Obsessive Compulsive Disorder? Heißt das, ich schreie einfach Leute an?
Nee, das ist im Prinzip das, was mal gucken, wie es offiziell definiert ist, aber so landläufig als halt Ordnungswahn halt. Also wenn du dir irgendwie fünfmal nur aus dem Haus gehen kannst, wenn du irgendwie Zwangsstörung, heißt das auf Deutsch, sehe ich gerade in der Wikipedia, Zwangsstörung, okay. Ja. Und das hat, wenn du halt den Drang hast, bestimmte Dinge zu tun oder zu denken und so weiter.
Ach so Waschzwang halt, und sowas.
Sowas, genau. Okay. Und halt auch Zwangsstörung. Gedanken und sowas. Und das ist tatsächlich, also wenn du sowas hast und halt ich in dieser medizinischen wirklich Form, das ist nicht schön, das ist wirklich extrem.
Nein, das ist ja vor allem
Gedanken und so weiter sind, die können, das ist extrem heftig, wenn du das sowas
klar,
hast.
Klar, aber dann ist es eine Zwangsstörung und die ist ja, genau. Die ist ja wohl beschrieben und wohl bekannt.
Genau, genau, nee, aber was ich jetzt erzählen wollte, es gab halt auch in genau dieser Zeit, ich mir diese Seiten anguckst, wo diese ganzen Internet-Memes und so weiter verbreitet werden und diese ganzen Seiten mit lustigen Bildchen, dann war halt dieses OCD-Sein halt immer so auch so eine Zeit lang, oder vielleicht ist das immer noch, halt irgendwie so Mode-Trend. Ja. Also da haben sie dann immer so Bilder gezeigt von irgendwie, wo es sind halt irgendwie auf irgendwie so Straßenpflaster, wo irgendwie eine Fuge nicht genau neben der anderen war, oder irgendwie eine Schraube, wo irgendwie fünf Schrauben nebeneinander waren und eine war irgendwie ein bisschen schief gedreht und dann, oh mein Gott, das kann ich, mit meinem OCD kann ich das gar nicht irgendwie angucken, sowas, das ist so schrecklich. Also halt wirklich so Bilder, die halt, ja, im Wesentlichen halt lächerlich waren, ja. Das war halt einfach irgendwie nicht ganz ordentlich und dann haben halt Unmengen Leute sich halt irgendwie darüber aufgeregt, weil das irgendwie so schrecklich ist, das anzugucken, weil sie ja alle auch so diese Nerdform oder das gehabt haben, was sie dachten, dass OCD wäre. Und dann haben da eben hier, entweder es waren tatsächlich echte Betroffene oder Wissenschaftler, das kann ich nicht mehr rekonstruieren in der Erinnerung, halt gesagt, dass das doch bitte hier irgendwie aufhören sollte, dieses OCD da quasi so als Meme hochzufeiern, weil erstens mal das, was die da haben, das, also was die da als OCD bezeichnen, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Das ist halt einfach nur, die sind halt irgendwie so Fake-Ordnungsfanatiker und das hat mit diesen echten Zwangsstörungen absolut überhaupt nichts zu tun. Und vielleicht ist das dann irgendwie auch so ein ähnliches Phänomen, wo halt dann alle sich quasi gegenseitig
zu dieser Angst vor Löchern hochgehypt haben. Scheiße, ja. Die einfach nur Schwämme scheiße finden und sich da das über eine Krankheit erklären, weil sich eine Krankheit zuschreiben zu können, ist ja auch immer identitätsstiftend, ne?
Genau.
Ja.
Ekel und Löcher.
Ja, also, Ekel und Löcher.
Ja, also Ekel, wir könnten noch vor den Löchern noch einen Körperteil stellen. Mhm. Dann sind wir bei der österreichischen Politik.
Oh ja, das ist auch Ekel mit Löchern. Ja.
Genau. Und ich will jetzt gar nicht so sehr über die Politik reden, aber ich habe hier eine Art von Wissenschaft. Ich weiß gar nicht, welche Art von Wissenschaft das jetzt genau wäre.
Eine Art Wissenschaft ist auch schön.
Es geht im Prinzip um Demonstrationsforschung. Das ist vermutlich Soziologie oder Politikwissenschaft. Ich weiß nicht, wo man das einordnet, wenn man Demonstrationen erforscht.
Das dürfte, Soziologie, oder Politikwissenschaft.
Aber zumindest arbeiten Sie mit empirischen... Politikwissenschaftler Martin Dollezahl vom Institut für Staatswissenschaften.
Ah ja, den kenne ich sogar, den Namen. Aha.
Ja, na gut, Dollezahl, es ist so.
Ach so, heißt es in Österreich.
Ja, also es ist halt irgendwie einerseits sehr, sehr aktuelles Thema, weil halt momentan gerade wieder sehr viel demonstriert wird in Österreich gegen die Regierung und jetzt vor ein paar Tagen gegen diesen Akademikerball, der stattgefunden hat, der zwar klingt, als wäre es was Sinnvolles, aber eigentlich ein Treffen hochrangiger europäischer Nazis ist in Ballform. Der richtige Ball für Wissenschaftler ist der.
Unglaublich.
Der richtige Ball für die Wissenschaftler ist der Ball der Wissenschaften in Wien, das ist der war vorgestern, Samstag, da war ich auch dort. Ja, also das ist die richtige Veranstaltung. Und es gibt halt in Österreich, gab es halt jetzt einige Demonstrationen gegen diese neue Regierung, weil das ja wirklich absurd ist, was da stattfindet. Also das will ich jetzt gar nicht anfangen, aber wenn du da wirklich gerade hier in Niederösterreich, wo ich jetzt gerade mich aufhalte, in Krems in der Donau, wo gestern Landtagswahlen waren, dieser eine, der Spitzenkandidat von der FPÖ, der halt da irgendwie rumrennt mit seinem Burschenschaftsliederbuch, wo sie gerne irgendwie darüber singen, dass sie noch eine 7 Millionen Juden umbringen wollen. Und dann, der ist halt Spitzenkandidat und hat irgendwie nochmal 6% gewonnen dazu, die Partei, und beschwert sich jetzt hier über die Schmutzkübelkampagne gegen ihn.
Genau.
Ja, wie auch immer. Egal. Also es wird demonstriert, es wird zu Recht demonstriert, ja. Und wir hatten ja schon mal so eine schwarz-blaue Regierung, Anfang 2000 so, hat die angefangen.
Diesen homosexuellen Trinker, der sich dann totgefahren hat, ne? Wie hieß der nochmal?
Ja, der war mal nicht in der Regierung. Der war nur quasi der Parteichef. Damals hatten wir noch ein bisschen Anstand in Österreich, der durfte nicht mitregieren. Also hat der Bundespräsident damals gesagt, nee, du kriegst keinen Minister.
Naja, damals hat ja auch noch die EU gesagt, hier Österreich so nicht. Genau. Wir ziehen jetzt mal Daumenschrauben an. Wie hieß der denn noch? Das fand ich so lustig, dass er sich hinterher als homosexuell rausgestellt hat,
Ja, ich dachte, das ist absichtlich, jetzt den Namen nicht.
Der war mir echt entfallen. Und ich finde das halt so lustig, weil die haben ja auch alle, die sind ja alle so schwulenfeindlich, diese ganzen Neonazis. Und das ausgerechnet deren Chef, fand ich irgendeinen schönen Treppenwitz hinten dran.
Ja. Also ich weiß nicht, das müssen wir jetzt wieder hier mal wieder Verschwörungstheorien in die Welt setzen, aber gerade diese ganze Burschenschaft, das ist ja immer, wenn Männer sich extrem männlich in männlichen Vereinen zusammenfinden, dann ist immer so die Vermutung nahe, dass da irgendwas kompensiert wird.
Zumindest vielleicht gibt es da Wissenschaft dazu. Erotik oder wie es heißt, das könnte ich mir vorstellen, dass da Wissenschaft so gibt. Vielleicht weiß das ja jemand, kommentiert doch mal, kommentiert sowieso. Ja. Also wenn ihr was wisst, immer schön kommentieren.
Ja, sind alle Burschenschafter schwul?
Genau.
Kommentiert das bitte mal. Nee, aber um jetzt mal zur Wissenschaft zu kommen, von der wir wissen, dass es Wissenschaft ist, diese Demonstrationsforschung, wie gesagt, Anfang 2000 gab es sehr viele Proteste gegen die damalige Regierung, eben auch Demonstrationen, also hier wie die Regierung damals angelobt worden ist, sind 150.000 Menschen auf die Straße gegangen und jetzt waren es deutlich weniger. Und das war halt anscheinend irgendwie der Anlass, mal hier das zu erforschen, wie sich die Demonstration allgemein, die Protestkultur in Österreich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Und hat anscheinend, ich kenne mich ja mit dem Stand der Forschung hier gar nicht aus, aber dieser Dollezahl hat gesagt, zitiere jetzt, lange ist man davon ausgegangen, dass Formen politischer Partizipation jenseits des Wählens in Österreich deutlich geringer ausgeprägt sind als in anderen westeuropäischen Ländern. Das ist was mir nicht bewusst war, aber anscheinend waren die Politikwissenschaftler europaweit der Meinung, der Österreicher macht nichts.
Der Österreicher politisiert nicht gern.
Nee, aber tatsächlich haben sie gesagt, also es gab, wenn du die Geschichte anschaust, wir hatten gerade auch in den 70er, 80er Jahren, wo halt auch in Deutschland sehr viel demonstriert wurde, gab es auch in Österreich die Besetzung der Hamburger Au und Anti-Atomkraft-Zeug. Also da gab es viele, viele Demonstrationen. Und jedenfalls haben sie gesehen, was wo Petitionen und Unterschriftensammlungen angegangen ist, da hat diese Studie keinen Unterschied von Österreich, Deutschland, Holland und Großbritannien gefunden. Also wir waren wieder gleich engagiert. Mhm. Bei den Demonstrationen waren die Deutschen ein bisschen aktiver als die Österreicher. Ja. Und aktuell ist Österreich so im Mittelfeld. Und was ich auch interessant fand, also wenn du dir die Zahlen anschaust, es gibt europaweite Umfragen zumindest, wo das abgefragt wird. 2016 waren, also was glaubst du mal, wie viel Prozent der Deutschen waren 2016 aktiv an der Demonstration beteiligt? Mindestens einmal.
0,1.
Nee, deutlich zu niedrig.
Deutlich zu niedrig?
Zwei Größenordnungen, 11.
11, das ist viel.
11%, also ist halt eben
das sind
Umfrage.
Ja 8 Millionen Leute, ne?
Also ich kann jetzt nicht alle auf einmal vermutlich, aber
ja klar, aber 8 Millionen ist schon viel. Also.
Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie die Methodik von dieser Umfrage ist. Es ist halt eben eine internationale Umfrage und 11%. In Österreich waren es 7%, die sich beteiligt haben. Also doch, das ist ein Unterschied. Und es gab zwischen 98 und 2016 8.500 Protestereignisse, wie das hieß, also von Demos und Hausbesetzung, Kundgebungen und so weiter. Mhm. Digitales Zeug hat er jetzt nicht mit einbezogen, sagte, weil wie nur weil irgendwo hier auf gefällt mir oder sonst irgendwas klickt, der meint, das zählt nicht als politisches Engagement.
Da riskiert man nichts.
Genau. Also und hat tatsächlich eben Unmengen, hat vor allem irgendwie 200.000 Pressemeldungen irgendwie durchsucht und Schlagwortsuche und so weiter, um halt eine Analyse zu machen. Und hat tatsächlich erstmal das Erste, was sie erforscht haben, war halt herauszufinden, was denn jetzt in dem Fall die Österreicher zu Demonstrationen bringt, also welche Themen. Und das sind tatsächlich vor allem, also ganz eindeutig hat er gesagt, irgendwie eine drohende Gefährdung ihrer Umwelt und jetzt wirklich Umwelt im Sinne des Ökologischen, also Atomkraftwerke und Gentechnik. Ja. Das ist das, wogegen der Österreicher demonstriert.
Okay.
Und erst danach kommt halt irgendwie Wirtschaft und Lebensstil und dann Migration. Ja, also tatsächlich, also wir demonstrieren gegen böse Gentechnik und böse Atome.
Und die Deutschen?
Das stand jetzt hier nicht drin.
Ah, schade.
Also da müsste man irgendwie schauen, ob es noch mehr gibt, aber es waren halt wirklich nur hier, also das was in Österreich, dass irgendwie Atome und Gentechnik ist, das wundert mich nicht, weil wir haben ja die Kronenzeitung, das mieseste Boulevardblatt der Welt, und das ist jetzt keine Übertreibung, sondern die ist auch wirklich irgendwie die.
Ist es noch schlimmer als Bild?
Ja, also teilweise ja und nein, also mindestens genauso gut, aber was die Kronenzeitung so einzigartig macht, ist, dass sie die Auflage gemessen an der Bevölkerung wirklich die größte Durchdringung eines Boulevardmediums weltweit hat. War das vor ein paar Jahren so. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber und die kampagnisiert halt dramatisch. Also das ist halt wirklich, das ist halt im Prinzip keine objektive Berichterstattung oder in vielen Fällen nicht, sondern halt wirklich nur noch Kampagnenjournalismus. Okay. Und halt ganz stark gegen Gentechnik, Atomkraft und halt auch immer wieder mal politisch. Also wir haben halt früher waren sich sehr, sehr FPÖ-freundlich. Jetzt momentan hypen sie die Konservativen, also den Kurz so extrem. Der war ja vor ein paar Wochen war der mal in Deutschland auf Staatsbesuch. Mhm. Und
Berlin liegt Kurz zu Füßen. Und
genau,
Berlin
genau.
So.
ja, aber das Problem ist.
Das war super, ja.
Das Problem ist halt, also diese Außensicht hast du ja als typischer Österreicher nicht. Und
wie gesagt, ja, aber es kann doch nicht sein, dass in Österreich keiner mitkriegt, dass hier in Berlin, also gerade der Stadt Berlin, der österreichische, was ist er, Ministerpräsident, ja, nee, sowas das, von am Arsch vorbeigeht.
Genau, nee, aber das ist eben auch dann eben die Macht dieser Kronenzeitung, weil die halt wirklich so extrem, so eine Monopolstellung hat,
ja,
mit den Dingen, dass halt, wie es gibt, wenn in der Krone steht, dass Deutschland den Kurz super findet und alles dem Kurz nachmachen will und so weiter, und die Merkel sich erkundigt, wie Kurz denn hier so eine tolle Migrationspolitik hinkriegt, dann glauben die Österreicher das, dass eben hier Österreich wieder mal endlich soweit ist, um Deutschland zu zeigen, wie denn Politik gemacht gehört. Ja,
da muss ich doch auch noch ein anderes Geschäftsmodell draus machen. Also können wir den Österreichern nicht irgendeinen Schaß verkaufen, wenn die sowieso nicht mitkriegen, was draußen passiert.
Aber und es waren noch irgendwie zwei, drei weitere Schlagzeilen dieser Art hinterher und jetzt hier, ja, also das ist grauenhaft. Und wir sind, wieder abgeglitten vom Thema. Ich wollte nur sagen, dass die Krone halt seit jeher gegen Atomkraft und Gentechnik schreibt. Also wundert es mich nicht, dass das auch die Themen sind, die die Österreicher am meisten beim Protest quasi anregt. Und was sich noch geändert hat in der Studie, haben sie gesagt, dass mittlerweile, früher war der Protest eher was links, von linken Gruppen. Jetzt mittlerweile sind auch rechte Gruppen. Also mittlerweile sind die bei bestimmten Themen, wenn es um Migration sowas geht, die rechte Proteste genauso häufig wie linke Proteste. Mhm. Und dann haben sie auch noch Gewalt erforscht, also wie das, da gibt es jetzt keine wirklichen
Gewaltpotenzial auf Demonstrationen.
Genau, genau. Okay. Und haben gesagt, dass hier Österreich deutlich unter Frankreich und Deutschland liegt. Also wir Österreicher sind relativ zurückhaltender und braver bei den Demonstrationen als die Franzosen und die Deutschen.
Dafür habt ihr euch eine rechtsextremistische Regierung gewählt.
Also. Ja, na, siehst du, ja. Naja. Ja, das hat auch gesagt, dass mittlerweile das auch deswegen ein Grund, warum jetzt bei der aktuellen Regierung eben nicht mehr so protestiert wird wie eben 2000, ja, wo es das erste Mal war, dass halt jetzt auch die Gesellschaft sich verändert hat. Also die Gesellschaft ist halt rechter geworden.
Die Grenzen insofern, des Sagbaren werden erweitert. Ja,
ja, ja.
Also, und
ja,
dann damit auch das Denkbaren und damit auch das Handelbaren. Das ist ja,
genau.
Aber darüber können wir uns ja ewig mokieren. Hier, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Ja. Wie hieß nochmal der Forscher?
Dolle Zahl.
Apropos dolle Zahl. Ein amerikanischer Citizen Science Typ hat die nächstgrößte Primzahl aller Zeiten, also die größte bekannte Primzahl gefunden. Dolle Zahl. es gibt irgendwie so ein Citizen Science Projekt, das heißt Great Internet Mersenne Prime Search.
Ja, Mersenne, nicht Mersenne.
Mersenne, okay, Mersenne Prime Search. GIMPs. Hat seinen Computer 6 Tage ununterbrochen rechnen lassen. So, und dabei rausgekommen, im Dezember schon, zu Weihnachten, ist eine Zahl mit 23.249.425 Stellen, die eine Primzahl ist. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil du kommst ja mit Mathematik klar. Bei mir platzt da der Kopf. Also ich kann mir nicht mal eine Zahl mit so vielen Stellen vorstellen, geschweige denn, dass das
noch... Das kannst du als Mathematiker auch nicht, aber du lernst halt damit umzugehen.
Man lernt damit umzugehen. So hätten wir auch die Mathematik wieder drin gehabt.
Ja, ich hätte hier noch Geoengineering.
Oh, das ist doch das Chemtrails, meinst du, ne?
Ja, nee, das ist immer so ein Problem, wo sich dann irgendwie, wo die Chemtrail-Leute dann immer das gerne als Beleg für irgendwas anbringen, dass, weil Geoengineering tatsächlich etwas ist, also das ist ein Begriff, der in der realen wissenschaftlichen Literatur auftaucht, etwas, was real wissenschaftlich erforscht wird, was dann als Beleg der Chemtrail-Leute gebracht wird, dass das ja doch alles stimmt,
was
sie sagen.
Weil alles, was irgendjemand jemals gedacht hat, existiert.
Ja, also in dem Fall ist es halt interessant. Also Geoengineering, jetzt, ich möchte jetzt hier den ganzen Chemtrail-Blödsinn mal komplett raushalten. Mhm. Geoengineering ist im Wesentlichen, es sind halt Methoden, um die im Prinzip Eigenschaften Eigenschaften des Planeten verändern. Klingt ein bisschen seltsam, aber im Prinzip
Zustand des Planeten zu verändern.
So ungefähr. Also im jeden Fall geht es in dem Zusammenhang, wie es jetzt aktuell verwendet wird, wird es eben verwendet, um etwas zu tun, also künstliche Gegenmaßnahmen gegen den Klimawandel. Mhm. Sagen wir mal so. Ja. Und da gibt es halt jede Menge Ideen. Ja? Also man könnte eins wäre eben, dass man Eisen ins Meer schmeißt, um das Algenwachstum anzukurbeln. Dann kriegst du mehr Algen, die nehmen aus der Atmosphäre mehr Kohlendioxid raus und hast halt weniger Kohlendioxid in der Atmosphäre drin, was wir haben wollen, weil das Kohlendioxid in der Atmosphäre den Klimawandel macht. Ja, und das ist jetzt hier eine der gängigen Methoden, die immer genannt werden, was man tun könnte, eben Algen wachsen, Algen düngen mit Eisen. Mhm. Und jetzt gab es halt hier Studien, dass
Moment, das eben als CO2-Senke oder...
Genau,
okay,
genau.
Ja, ja.
Ja. Das ist halt jetzt hier, dass du damit eben, dass der Nutzen geringer ist, als man bisher dachte. Ja. Also das würde nicht so viel bringen. Und in dieser Studie haben sie eben gesagt, was erfolgreicher eventuell sein könnte, dass wenn du Schwefeldioxid in der Atmosphäre ausbringst, in der hohen Atmosphäre, denn dann würdest du da dichtere Wolken bekommen, die mehr Sonnenstrahlung reflektieren und den Planeten dadurch abkühlen. Also im Wesentlichen das, was 1816 passiert ist, falls du dich
erinnerst. Das Jahr ohne
nicht
Sommer.
An 1816, ja. Ja, nicht an 1816, sondern da gab es vor ein paar Jahren, habe ich das glaube ich auch mal erwähnt, wie dieses Buch rauskam, eben das Jahr ohne Sommer, wo der Vulkan Tambora in Indonesien ausgebrochen ist. Jupp. Und die Vulkane schmeißen ja gerne mal Schwefel in die Atmosphäre, Schwefeldioxid, und dann kriegst du halt diese vulkanischen Winter, und das könnten wir halt auch künstlich erzeugen. Wenn wir
das Problem ist, dass wir nicht künstlich steuern können, wann der vulkanische Winter wieder zu Ende geht. Ne? Das müssen wir, ja, da müssen wir dann halt drauf warten.
Nee, pass auf. Also das, Sie haben jetzt hier Computersimulationen gemacht. Ja? Ja. Das ist dann irgendwie, das steht in diesen Artikeln immer irgendwie 3, 4, 5 Absätze über, hinter der Überschrift, weswegen dann alle nur lesen, dass Wissenschaftler jetzt hier gerade Schwefeldioxid mit Flugzeugen ausbringen, weil du musst es ja irgendwie in die Atmosphäre kriegen. Das heißt, du schickst mit Flugzeugen Schwefeldioxid rein.
Jo.
Und dass das aber nicht in der Realität gemacht wird oder wurde, sondern eben auf einer Computersimulation. Das überlesen dann die Leute gerne.
Achso, denken, okay, verstehe.
Aber auf jeden Fall, die haben jetzt ein Szenario simuliert, wo man zwischen 2020 und 2070, ja, also in den kommenden 50 Jahren, jährlich 5 Millionen Tonnen Schwefeldioxid ausbringst.
Ja.
Was dann dazu führt, dass eben das Zeug sich im Wesentlichen, also du bringst das über dem Äquator aus, was dann dazu führt, dass sich das Schwefeldioxid gleichmäßig im Wesentlichen über die Nord- und Südhemisphäre verteilt. Mhm. Und das hätte tatsächlich, also im Wesentlichen, um das hinzukriegen, müsstest du auch ständig, also müssten wirklich ständig, das ist nicht irgendwie so hier mal ein Flieger, der irgendwie komische Kondensstreifen hat, sondern da müssten ständig Flugzeuge fliegen, damit du das überhaupt hinkriegst. Ja, 5 Millionen Tonnen sind nicht wenig. Und also dann müssten dann wirklich,
kann man, merken, bestimmt mit riesigen, passiert, ja, mit riesigen Schornsteinen aus Graphen kann man das bestimmt machen.
Wie auch immer. Also wenn du das Zeug in die Atmosphäre bringst, dann zeigt eben die Simulationen und die Berechnungen, dass das wirklich einen kühlenden Effekt hätte. Ja, die globale Durchschnittstemperatur würde um 1 Grad Celsius gesenkt.
Nicht schlecht.
Ja. Das Ding ist aber, also dann das man hat halt keine Ahnung, was das dann alles noch nach sich zieht. Ja.
Genau.
Was ist dann, das wirkt sich alles wieder aus auf Tierwelt, auf Pflanzenwelt und so weiter.
Na und vor allen Dingen, was passiert, wenn du dann mal aus welchen Gründen auch immer irgendwie ein unerwartetes Wetterereignis hast, das Ding, das komplette Schwefeldioxid auf die Nordhalbkugel schiebt. Ne?
Ja,
weiß man ja auch nicht, obwohl wenn es
vernünftig, ich glaube, wenn es einmal verteilt ist, dann bleibt es auch verteilt. Ja, okay. Das ist ein chaotisches System, da kriegst du, dürfte eigentlich keine Rolle spielen. Aber was eine Rolle spielt, sind, sagen diese Wissenschaftler, von wo eigentlich? Wissenschaftler aus den USA sind das. Die haben gesagt, also das Problem ist, du darfst nicht aufhören damit. Ja,
ja,
weil ich zitiere jetzt hier wieder mal, einmal damit begonnen, dürfe man mit der Verteilung des Schwefeldioxids nicht mehr aufhören. Ein plötzlicher Stopp hätte nämlich zur Folge, dass globale klimatische Veränderungen bis zu 10-mal schneller ablaufen würden, um wieder in den Ursprungszustand zurückzugelangen.
Ja, klar. Und
natürlich, dann hast du halt, das wäre halt für die Ökosysteme wirklich fatal, wenn du dann irgendwie das hast, was uns jetzt eh schon Schwierigkeiten macht, dann nochmal irgendwie 10-mal schneller abläuft. Das heißt, das Fazit dieser Studie ist eben auch, das ist nicht das, was wir machen sollten. Und das ist auch generell, also es gibt ja noch viel, viel mehr so Geoengineering-Methoden, die man irgendwie anwenden könnte, also von riesigen Spiegeln im Weltall und so weiter. Also da gibt es Unmengen Sachen, die sich Leute schon ausgedacht haben, irgendwie vor Jahrzehnten. Aber das Problem ist halt, eigentlich das, was der Klimawandel, den wir jetzt haben, ist ja eigentlich schon eine Folge von Geoengineering. Also wir haben ja schon gezeigt, was passiert, wenn du anfängst, mit der Atmosphäre herumzupfuschen. Und es ist halt, ich weiß nicht, ob es ein guter Weg ist, halt probieren, dass die negativen Folgen des Rumpfuschens durch noch mehr Rumpfuschen verhindern zu wollen.
Also eine Strategie hat noch nie geholfen. Das weiß man auch aus dem Projektmanagement. Mehr vom selben, das ist immer falsch und führt nie zum gewünschten Ergebnis. Mehr vom selben, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist nicht gut. Ja.
Also diese Geoengineering, ich finde es halt immer interessant, weil sie dir halt im gewissen Sinn zeigen, wie Planeten funktionieren. Also das finde ich halt irgendwas astronomischer Sicht recht interessant, weil du halt siehst, wie alles zusammenspielt und so weiter. Aber jetzt irgendwie als, aber abgesehen davon, dass du das politisch eh nicht durchsetzen kannst, solche Maßnahmen, weil es irgendwie global alles ist und dann
weißt du,
entweder du machst das wirklich so, wie es die Verschwörungsheide sagen, das macht irgendwie im Geheimen, irgendwie eine böse Elite macht das, aber
die Rothschilds. George Soros. George Soros macht das alleine. Der fliegt alleine mit dem Flugzeug rum und macht das.
Ist halt ein kleiner Mini-Helikopter, wo er noch so treten muss, wahrscheinlich.
Aus Graphen.
Genau. Nee, aber du kannst sowas nicht durchsetzen und das wird auch nichts bringen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir werden sowas in der Form nie machen.
Weißt du, wie die das gerechnet haben? Also wo die das gerechnet haben? Wo drauf?
Supercomputer oder? An. Aber das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Okay.
Ich habe die Studie noch nicht angeguckt, aber ich mach mal den Abstract auf. Vielleicht steht es da gleich drin. Ansonsten können wir es zur weiteren Lektüre verlinken. Es ist vermutlich eh wieder nicht Open Access, das Ganze. Nee, ist es nicht.
Na, dann halt nicht.
Doch.
Ja.
irgendwas ging jetzt gerade auf, aber irgendein PDF ging auf.
Irgendwas ging jetzt gerade auf und jetzt ist mein Konto leer. Ich weiß auch nicht.
Oh ja, tatsächlich, es ist potentially dangerous consequences for biodiversity. Also das, okay, das ist anscheinend dann doch frei verfügbar und sie haben es vermutlich auf irgendeinem Computer gerechnet.
Ja, aber das, auch die Schnelle,
ja, müsste jetzt lesen, ja.
Apropos Klimawandel. Australische Wissenschaftler haben festgestellt, die Spatzen schrumpfen. Das trifft jetzt wahrscheinlich nicht so auf diese vollgefressenen Mutanten, die in so Touristengebieten wie Berlin unterwegs sind. Also da siehst du manchmal Spatzen, wo du denkst, okay, ich muss mich woanders hinsetzen, weil der platzt gleich und dann habe ich die Sauerei auf dem Hemd. Also wir haben halt festgestellt, dass die Spatzen ein bisschen kleiner werden. Was wir wissen ist, dass, wie heißen die kleinen Vögel, die Jungvögel, die
Kolibri?
Die Brut, nee, die noch im Nest sitzt, wie heißen die denn?
Küken,
das war das Wort. Also Spatzenküken, die während eines heißen Sommers wachsen, werden kleinere Erwachsene als die während eines kühlen Sommers wachsen. Und sie bleiben auch kleiner, auch wenn sie einen kalten Winter überlebt haben. Also das heißt, die Temperatur im Sommer wirkt sich unmittelbar aus auf die Größe, also auf die Körpergröße des Spatzen. Und was sie jetzt gefunden haben, ist, dass die Spatzen im Durchschnitt ein wenig kleiner werden. Und vermuten, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Also sie vermuten es. Und leiten daraus wiederum ab, dass Vogelarten oder überhaupt Lebewesen, die keinen Zusammenhang in ihrem Wachstum, also wo es keinen Zusammenhang zwischen Temperatur im Sommer und Wachstum gibt, dem Klimawandel gegenüber etwas schutzloser sind, als eben zum Beispiel die Spatzen, die gelernt haben, sich dem anzupassen. Finde ich eine ganz witzige Theorie. Sie schließen aber auch mit, wir brauchen dringend mehr Forschung. Es ist jetzt einfach erstmal nur ein Phänomen und ein paar Hypothesen, die sie zu diesem Phänomen haben. Aber finde ich ganz krass, die Spatzen schrumpfen.
Tja.
Mini-Spatzen in der Innenstadt. Ja, die werden dann kürzer und noch dicker. Das ist so Hummeln.
Ich meine, das dann so
Spatzen in Hummelgröße.
Das ist ja Spatzenplage, die Bienenplage. Dann
Spatzenplage, alle so. Genau. Spatzenschwärme. So. Sieben Plagen. Ha, wir haben eine achte gebastelt. Und ich habe noch eins aus dem Klimawandel, so zumindest so mittelbar Klimawandel. Windräder, ne? Also diese großen Dinger, die überall in der Landschaft stehen und wo wir unglaublich viel Strom reinpumpen, damit die Wind erzeugen. Die haben ja immer drei Rotorblätter. Weißt du, warum die nur drei Rotorblätter haben?
Puh, da gibt es sicher einen Grund dafür, wenn ich nachdenken würde, würde mir vermutlich irgendwann einfallen.
Zwei gute Gründe.
Nee, erklär mal.
Okay.
Ich weiß, warum eine Gabel drei Zinken hat, aber.
Ach, warum? Ich habe Gabeln mit vier Zinken.
Ja, also, beziehungsweise warum sie nicht zwei Zinken hat. Also, es gibt irgendwie.
Okay, ja.
Drei und vier ist irgendwie eine gute Menge, habe ich mal gelesen, weil irgendwie, wenn du zwei hast, dann. Kannst du dich ja quasi, dann kannst du das irgendwie verspießen oder verdrehen oder dann kommst du irgendwie bei den dünneren Sachen nicht hin und du kannst dich selbst irgendwie pieksen und sobald du irgendwie mehr als fünf oder sechs hast, dann ist halt irgendwie das, dann ist es halt wieder der Effekt der Gabel weg, weil du halt dann quasi nur noch ein breites Ding hast, wo du irgendwas aufspießt. Also darum hat sie das irgendwie so von Besteck evolutionstechnisch halt irgendwie irgendwann mal auf drei und vier eingependelt, aber das hat mit den Rotationsblättern der Windräder vermutlich absolut nichts zu tun.
Also man könnte vier Rotorblätter dran machen, dann wäre die Energieausbeute sogar ein bisschen höher, aber die Kosten, um dieses Rotorblatt zu montieren, über die Lebensdauer der Anlage gesehen, sind so hoch, dass es sich nicht lohnt. Also, dass sich die höhere Energieausbeute nicht lohnt. Der andere Grund ist, das ist eigentlich auch ein Kostengrund, dass du bei drei Rotorblättern weniger Unwucht in diesem Drehding sie hast. Weil nämlich mit einer Anlage mit vier Rotorblättern hast du immer ein Rotorblatt, das direkt vor dem, vor dem Turm steht, auf dem dieser Rotor montiert ist. Also jetzt immer eins auf den Turm stehen und eins auf 12 Uhr. Und dadurch würde es eine größere Unwucht geben und das Material würde stärker belastet werden. Was es eben auch würde, wenn du nochmal so ein Rotorblatt oben dran klatschst, weil die Dinger sind ja irgendwie auch, keine Ahnung, wie lang die mittlerweile sind, 50 Meter oder irgendwie sowas? Das sind
große Teile teilweise.
Das ist riesengroß, ist das, ja. Fand ich ganz interessant. Also die haben drei Rotorblätter, weil es sich nicht lohnt, vier dran zu machen. Ich hätte noch eine Meldung aus Österreich, beziehungsweise über Österreich, beziehungsweise über einen Österreicher. Ein US-Wissenschaftler hat eine Mini-Fliege mit sehr massiven Beinen benannt nach.
Ach ja, die habe ich auch gesehen, die Schwarzeggerfliege,
genau.
Oder?
Megapropodifora arnoldi heißt sie, ist 0,395 Millimeter groß und hat aber sehr, sehr starke Beine. Die Begründung des Wissenschaftlers, diese Fliege nach Arnold Schwarzenegger zu benennen, lautet folgendermaßen, ich zitiere: Er ist nicht nur eine bedeutende kulturelle Ikone und eine wichtige Persönlichkeit im politischen Bereich, seine Autobiografie gab mir auch die Hoffnung, dass ich meinen Körper als dünner Teenager verbessern könnte. Ja, so, das war Schwarzenegger Österreich. Dann hast du diese Meldung mitgekriegt aus England, dass einem Typen der Hals geplatzt ist, als er genießt hat?
Also was?
Er genießt hat.
Er hat genießt.
Ja, nee, genießt. Gottes Willen. Also ja, der, also gibt einen Fall, also kam ein Patient in die Notaufnahme, hat sich beim Niesen Mund und Nase zugehalten. Und dabei ist ihm halt irgendwie die Rachenwand gerissen und Luft in das Halsgewebe und den Brustraum
also, eingedrungen. Irgendwas drin gerissen ist. Also ich stelle mir gerade so vor, der Niesen, dann ist ihm der Hals abgerissen und der Kopf
hätte ich anders. Auch aber also und, jedenfalls ist das wohl sehr ungesund, sich Mund und Nase also richtig zuzuhalten beim Niesen, also das Niesen sozusagen nach innen zu drücken. Darum sagen die Ärzte immer
alles,
raushauen.
Alles in die Gegend, in die Landschaft, in
genau.
Die Sitzreihe gegenüber.
Naja, da kann man ja die Hand davor halten, man soll es halt nicht zuhalten. Und nee, was nicht, was sie nicht dazu geschrieben haben, was ich aber ja seit vielen Jahren postuliere, ist, ja, niest meinetwegen, aber schreit dabei nicht rum. Ja? Man muss das nicht, man muss nicht schreien, wenn man niest. Das Geschrei beim Niesen ist bloß Getue und man kann sich antrainieren, dieses Schreien zu unterlassen. Damit tut man seiner Umwelt auch einen großen Gefallen.
Das macht doch Spaß.
Das war genau. So, dann hätte ich noch Frühaufsteher. Bist du Frühaufsteher oder Spätaufsteher?
Ich bin eigentlich mittlerweile Frühaufsteher.
Frühaufsteher. Also bist du einer von zwei großen Chronotypen. Ich bin Spätaufsteher. Also ich bin genau.
Ich habe ja gewechselt. Also ich war früher extremer Spätaufsteher. Ach. Jetzt bin ich eigentlich zu einem sehr Frühaufsteher geworden.
Ach, auch interessant. Finnische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Typen wie du kleinere soziale Netzwerke haben.
Ja, weil die ganzen anderen Deppen ein bisschen lang schlafen müssen. Ja, da trifft man niemanden.
Genau. Also sie haben halt zwei Chronotypen genommen, also Frühaufsteher und wie heißen die anderen denn? Spätaufsteher, also Tagmenschen, Nachtmenschen.
Faule Säcke.
Und haben die Aktivitätsmuster deren Handys untersucht und haben definiert, regelmäßige lange Nichtbenutzung, das wird Schlaf sein, und haben darauf dann diese beiden Chronotypen getrennt und haben festgestellt, dass die sozialen Netzwerke von Nachtmenschen gemessen an Anrufen, Nachrichten und so weiter umfangreicher sind als bei Frühaufstehern. Und die Mitglieder eines solchen Netzwerks ähneln stärker. Also Nachtmenschen kommunizieren stärker mit Nachtmenschen und Tagmenschen kommunizieren stärker mit Tagmenschen. Das könnte man jetzt auch darauf zurückführen, dass die meiste Kommunikation in Echtzeit stattfindet, ja, und die anderen halt gerade am Pennen sind, wenn du von denen was haben willst. Interessant fand ich noch, dass die Nachtmenschen stärker im Zentrum ihres sozialen Netzwerks stehen. Das fand ich irgendwie nochmal einen ganz interessanten Effekt, was aber möglicherweise auch daher kommt, dass die Tagmenschen dann eben nicht in Echtzeit mit denen kommunizieren und es darum so aussieht, als würde sich das stärker dahin fokussieren.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es auch so viele Störvariablen, das ist bestimmt. Man zum Beispiel gerade als Nachtmenschen, klar, wenn du jetzt quasi viel von dem offiziellen Leben spielt sich halt quasi halt irgendwie untertags ab, ja? Ja. Das heißt, wenn du dann so jetzt wie ich sage jetzt nicht wie ein normaler Mensch, sondern so wie ich, halt tatsächlich halt irgendwie morgens aufstehst, ich habe halt morgens mehr Freizeit, dann lege ich untertags halt alles das, was man so erledigen muss, und dann irgendwie abends so, ja, 11, 12 und manchmal gehe ich schlafen. Wenn du jetzt aber als ein extremer Nachtmensch bist und dann irgendwie hier bis 4, 5 morgens irgendwie rumsitzt und dann irgendwie, was machst du dann? Also dann hast du vermutlich mehr Zeit, halt einfach so hier auf deinem Handy rumzutun, weil dann irgendwie sonst nichts los ist. Ja? Also
kann
du kannst
sein,
mal eben einkaufen gehen oder irgendwie in die Bibliothek gehen oder was weiß ich, was man halt so macht alles, ja, zum Arzt gehen, sondern du bist dann im Wesentlichen zu Hause, und heutzutage, wenn man zu Hause ist, dann läuft halt auch meistens der Computer oder das Handy. Das heißt, insofern wäre das zumindest eine
Natürlich.
Da sind viele Störvariablen drin, aber, um das mal hier rauszukriegen.
Guck mal, also ich als Nachtmensch finde die Aussage, also fasse diese Studie sehr gerne zusammen unter: Tagmenschen haben keine Freunde.
Ja.
So, das hast du jetzt davon.
Einige meiner besten Freunde sind Nachtmenschen. Ja, genau. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, wie es geht. Ein
Aufkleber hinten aufs Auto. Einige meiner besten Freunde sind Nachtmenschen. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man Mücken antrainieren kann, wen sie stechen und wen sie nicht stechen. Und zwar muss dann die Mücke, wenn sie auf deiner Haut gelandet ist, kräftig abschütteln. So, was die Mücke dann macht, ist, sie lernt, dass dein Körpergeruch ja, im Grunde nichts taugt, also um da reinzustechen, weil du ja immer wieder abgeschüttelt, weil sie immer wieder abgeschüttelt wird. Also wird sie nicht mehr zu dir fliegen, sondern zum nächstgelegenen Opfer, das irgendwo.
Aber eine einzige Mücke, das beizubringen, ich meine, das müsste irgendwie so provisorisch für den ganzen Schwarm, weil ich mir ja nicht irgendwie
das,
jeder einzelne.
Ich hatte auch, ich hatte, ich hab's genau daraufhin habe ich das gelesen und ich hatte halt auch die Hoffnung, dass vielleicht Mücken sowas Ähnliches wie Schwarmverhalten an den Tag legen würden und dann alle Mücken nicht mehr kommen, weil dann würde ich ja echt anfangen, jeden Sommer die Mücken zu trainieren. Habe ich aber nicht gefunden, eine Auskunft darüber. Darum habe ich mich dann auf die schnelle Lösung kapriziert. Ich schlachte die halt einfach weiter kaputt, weil was will ich mit einer trainierten Mücke in der Bude?
Ja, die kannst du hier so, vielleicht kannst du die wie so als Wachmücke engagieren, dass sie überhaupt nicht rumfliegt und
Bier holen schicken. Vielleicht wachsen die ja auch irgendwie, wenn die Spatzen schrumpfen, vielleicht wachsen die Mücken, dann können wir die irgendwann wirklich Zeitung holen schicken. Jetzt kommt's, Achtung, deutsche Journalisten haben festgestellt, ja, Journalismus ist ja im Prinzip die andere Möglichkeit, verlässliche Aussagen über Phänomene zu bekommen. Ne? Die Wissenschaft ist die eine, Journalismus ist das andere. Also wenn du streng nach Lehrbuch...
Sagst du, weil du Journalist bist.
Na, wenn du dir den Journalismus streng nach Lehrbuch anguckst, wenn du dir anschaust, wie Journalismus nach Lehrbuch betrieben wird, ist das die beste Möglichkeit, ohne Wissenschaft sinnvolle Aussagen über die Realität zu treffen. Das schon. Egal. Das war jetzt auch nur eine Abschweifung. Also deutsche Journalisten haben festgestellt, dass im Fleur de Sel Mikroplastik zu finden ist. Und zwar nicht wenig. Ich weiß nicht, ob du Fleur de Sel
festgestellt hast, die aber alle wie beim schicken Italiener rumgesessen hat, haben die angefangen zu quatschen oder haben das, warum, das ist doch was, was Wissenschaftler feststellen.
Na, die haben, weiß ich nicht, das war witzigerweise von einem Verbrauchermagazin.
Wenn sie doch kaum Journalisten hingesetzt haben und das irgendwie mit dem Mikroskop Fleur de Sel untersucht haben.
Naja, doch, also sie haben zumindest, haben sie die Arbeit in Auftrag gegeben. Die Meldung sagt halt, Verbrauchermagazin, also Fernsehverbrauchermagazin vom Norddeutschen Rundfunk hat,
okay, gut, das ist was anderes.
5 der meistverkauften Sorten Fleur de Sel aus den Supermärkten geräumt und hat die mal im Labor auf Mikroplastikrückstände untersuchen lassen. Und das ist, sagen Sie dazu, die erste Untersuchung dieser Art in Europa. Und in allen Proben war Mikroplastik zwischen 130 und 1800 Mikrogramm pro Kilogramm drin. Teilweise sogar mit bloßem Auge erkennbar. Darin Polyethylen, Polypropylen und Polyethylentereptalat, PET. Polyethylentereptalat. So.
Deswegen lesen Sie das immer nur vor. Gutes Himalaya-Salz aus Tibet.
Genau, gutes Himalaya-Salz aus Tiefensalz ist auch schön. Im klassischen Meersalz haben sie weniger Plastik gefunden als im Fleur de Sel, was ich ganz interessant finde, auch weil Fleur de Sel ja immer als so, ist ja so das Edelsalz. Ne?
Ja. Oder deinen eigenen Schweiß aufs Eis.
Schmeckt übrigens auch nur nach Salz. Ich kann gerne auch in den Shownotes nochmal die Sendung zum Thema Salz verlinken, die ich hier gemacht habe, mit meinem Fleur de Sel-Händler. Den ich dann auch gefragt habe, sag mal hier, Fleur de Sel, das schmeckt ja auch anders und so, und ist ja viel, sagt er, das schmeckt nicht anders, das ist Salz, das ist halt, das hat ein anderes Mundgefühl, darum bildest du dir ein, das würde besser schmecken.
Ja, ich meine, gut, die Textur hat ja schon noch einen gewissen Einfluss aufs Essen, also.
Aber es ist nicht salziger oder weniger salzig, weil wenn du so eine Soße einkochst, kommt es aufs
Essen raus. Genau, würde ich gerade sagen, wenn du das irgendwie hier vielleicht auf irgendwie Brot streust oder sowas, dann hat es einen Unterschied, aber wenn du es jetzt einfach nur in einen Topf Soße reintust, dann ist es egal, was du da reinschmeißt.
So, letzte Meldung der Sendung, zumindest meinerseits, ist eine Wellness-Meldung.
Eine Wellness was?
Eine Wellness-Meldung.
Ach, Wellness.
Es geht um Wellness. Also wir leben ja in der Marktwirtschaft und in der Marktwirtschaft muss das Produkt ja immer weiter ausdifferenziert werden, damit du immer neue Märkte erschließt. Und das macht halt auch vor eigentlich guten Ideen und gesunden Ideen nicht halt. Zum Beispiel Yoga. Ich weiß nicht, machst du Yoga?
Ich bin jetzt generell kein so ein Gymnastikmensch. Ich habe immer wieder mal so ein bisschen so Rückengymnastik und mal Yoga und so weiter gemacht, aber eigentlich bin ich, also ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich habe es jetzt irgendwie nie wirklich intensiv betrieben. Hm.
Also Yoga ist super. Also alle, die ich kenne, die Yoga machen, finden es super. Ich habe es einmal versucht, habe gedacht, ich muss sterben. Habe es hinterher aber auch super gefunden, aber bin irgendwie noch nicht dazu gekommen oder habe mich noch nicht so eingerüttelt, das mal im Regelmaß zu machen. Aber man muss ja auch nicht alles machen. Es gibt das sogenannte Bikram-Yoga. Das ist hoch
mit Hitze?
Ja, genau, das ist Hochtemperatur-Yoga. Also machst du zwischen 35 und 40 Grad Celsius, machst halt so deine Übungen und die Verkäufer von Bikram-Yoga sagen, dadurch würden die Muskeln geschont, die Gefäße besser durchblutet und das ist deswegen noch gesünder für das Herz als ganz normales Yoga. Da haben amerikanische Wissenschaftler jetzt auch mal genau hingeguckt, relativ kleine Probandenzahl, zwar nur 19 Probanden waren das, allerdings über 3 Monate, 3-mal wöchentlich angeguckt. 2 Kontrollgruppen, eine mit normalem Yoga, also mit Bikram-Übungen bei Raumtemperatur, so muss man das sagen. Und eine Kontrollgruppe mit gar nichts. haben sich dann eben die Gefäße der Probanden angeguckt, stellt sich raus, Bikram-Yoga erhöht oder verbessert die Durchblutung der Gefäße. Mhm. Yoga insgesamt scheint den Veränderungen der Blutgefäße, also Erkrankungen entgegenzuwirken kann Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugen. Allerdings ist es egal, ob du diese Bikram-Übungen bei Hitze machst oder nicht. Also sie haben 40 Grad und 23 Grad ausprobiert und bei 23 Grad ist die Wirkung genau die gleiche. Beziehungsweise dieselbe. Das heißt, du musst jetzt nicht die Heizung hochdrehen oder viel Geld dafür zu bezahlen, dass andere dir die Heizung hochdrehen und dir das dann als noch gesünder verkaufen. Also die Bikram-Übungen funktionieren auch bei normaler Zimmertemperatur.
Das hat mich jetzt auch überrascht, dass man gerade ein bisschen im Yoga, dass halt wie alles, wie du gesagt hast, alles immer ausdifferenziert wird, damit du halt irgendwie doch mal irgendwie einen Marketing-Vorteil hast, damit das halt was Neues. Also was ich cool fand, habe ich letztes Jahr noch mal gesehen, das gibt's bei dir in Berlin, gibt's Bier-Yoga.
Da machst du das mache ich auch. Das ist tatsächlich ernst. Sehr weit zurücklehnen beim Trinken und so.
Nee, das ist tatsächlich ernst gemeint. Also da machst du halt irgendwie Yoga-Übungen und hast halt dabei irgendwie ein Bier in der Hand und baust es irgendwie ein. Frag mich nicht. Also das da habe ich mal eben auch im Fernsehbericht gesehen, da gab es so Kurse. Also das war gerade wie wir mit den Science Busters unsere Biershow geplant haben und da wollte ich ein paar so Bierübungen einbauen, aber das haben wir dann wieder gestrichen. Aber das geht doch da mal hin. Vielleicht gefällt dir das. Das ist gleich so besten direkt Bikram-Yoga, wenn du ordentlich Durst hast, gehst du danach zum Bier-Yoga. Nee.
Dr. Freistetters Bierkram-Yoga machen wir da.
Genau.
Zack, bumm. Und das bei ordentlichen Temperaturen, damit das Bier auch ordentlich zischt. Das heißt, wir machen den Raum heiß, das Bier kalt. Bist du jetzt
Brauereibesitzer?
Genau, ich bin jetzt Brauereibesitzer. Sehr schön. Ja, damit habe ich keine neue Meldung mehr.
Nee, ich auch nicht.
Okay, dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Wissenschaft. Holger Klein.
Und Florian Freistetter.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.